Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Kilian ist nach wie vor in Mexiko und ich reise heute mit euch in die USA. Die Journalistinnen Annette Meiritz und Juliane Schäuble haben nämlich ein neues Buch geschrieben. Die Allianz der neuen Rechten, wie die Trump-Bewegung Europa erobert. Aus dem MAGA, also Make America Great Again, ist nämlich längst ein MEGA geworden, Make Europe Great Again. Annette und Juliane beschreiben in ihrem Buch eindrucksvoll, dass schon Trumps erster Wahlsieg kein Ausrutscher der Geschichte war, sondern eigentlich nur ein kleines Puzzleteil einer globalen Strategie, die die gesamte Welt ein Stückchen weiter nach rechts rücken lässt. Inzwischen führen rechtsextreme Parteien nicht nur Regierungen an, wie zum Beispiel in Italien und Belgien. Nein, sie etablieren sich auch immer häufiger als Teil einer Regierung, wie in Bulgarien, Kroatien und Litauen. Oder sie regieren zwar nicht mit, wie zum Beispiel in Österreich, sind dort aber stärkste Kraft. Unterm Strich lässt sich festhalten, diese Parteien haben Macht. Insgesamt lässt sich nämlich sagen, dass Koalitionen durch sie weltweit fragiler werden, Mehrheiten knapper und Regierungsbildung einfach deutlich komplizierter. Heute sprechen wir mit Annette Meiritz darüber, wie der Rechtsruck Demokratien in Europa destabilisiert. Wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Annette Meiritz. Hallo, liebe Annette. Schön, dich mal wieder hier zu haben. Du warst schon mal vor einer Weile hier, um euer erstes Buch zu besprechen. Und jetzt sprechen wir über euer zweites Buch. Inwiefern hast du denn das Gefühl, ist dieses Buch nochmal aktueller oder beziehungsweise relevanter und findet mehr Gehör auch in der Gesellschaft?
Ja, danke erstmal, dass ich nochmal hier sein kann, Ronny. Ich liebe deinen Podcast, du weißt das. Ich liebe alles, was du so anstellst und machst. Und dass wir auch immer wieder die Gelegenheit haben, über diese... ja, auch Reizthemen zu sprechen, ne? Themen, die einen emotional bewegen, die aber trotzdem irgendwie hart sind. Also, long story short, das erste Buch, über das wir geredet haben damals, war über Frauen, die Trump wählen, ganz in Rosé. Hieß es, habe ich mit meiner guten Freundin, Kollegin Juliane Schäuble zusammengeschrieben. Und auch das zweite Buch, jetzt, das jetzt gerade vor 8 Wochen erst rausgekommen ist, oder 6 Wochen sogar, das heißt Die Allianz der neuen Rechten. Wenn ich jetzt besser vorbereitet wäre, könnte ich es in die Kamera halten. Das mache ich aber gleich noch. Und das ist insofern das erste Buch, das kam raus in der Zeit, als Joe Biden Präsident war. Und ich hatte so den Eindruck, sowohl in den USA, ich war damals, habe noch in Washington gelebt und war White House-Korrespondentin, sowohl in den USA als auch in Europa wirkte Trump noch ziemlich weit weg. Also, naja, ob der nochmal wiederkommt, und eigentlich sind wir ja jetzt in der neuen Ära, ne? Wir sind, also Joe Biden ist gewählt, die US-Demokraten. So, wir wissen alle, dass das anders gekommen ist, und jetzt das zweite Buch ist insofern, das beschreibt eben diese Netzwerke zwischen der AfD und dem Trump-Lager über den Atlantik hinweg. Und es ist eben deswegen ein sehr aktuelles Buch. Wir haben es auch super schnell geschrieben. Und ich glaube, das bedient so ein bisschen dieses Gefühl, kommt das, was in den USA passiert, auch nach Europa. Und deswegen glaube ich, werde ich und wird auch meine Co-Autorin Juliane, werden viel darüber angesprochen. Ja.
Mhm. Haben wir denn jetzt alle die Situation unterschätzt? Kann man das so sagen? Weil du hast ja gerade schon angeteasert, dass die meisten daran gezweifelt haben, dass Trump tatsächlich nochmal wiederkommt und dass wir in dieser Situation irgendwie uns eines Tages wiederfinden werden, in der wir jetzt eben stecken. Waren wir alle zu naiv?
Vielleicht. Ich muss auch selbstkritisch über mich als Journalistin sagen, als Korrespondentin, die 8 Jahre lang in den USA gelebt hat, die Donald Trump wirklich eng begleitet hat. Und als er seinen ersten Auftritt damals hatte, also Joe Biden war Präsident, zweite Hälfte von Bidens Amtszeit. Und wir erinnern uns vielleicht, dass Donald Trump dann irgendwann so eine etwas bizarre Pressekonferenz in seinem Golfclub gegeben hat, wo er seine neue Kandidatur verkündet hat, also seine Kandidatur für 2024. Und alle haben das belächelt. Auch alle Berichterstattung darüber war so, naja, da sind nur die Abgehalfterten. Und irgendwie hatte er nicht so einen richtigen Schwung auf der Bühne. Und den Fehler habe ich auch gemacht als Journalistin. Ich habe damals darüber irgendwie geschrieben und habe so Der Mann, der nicht aufgeben kann und der an seinem Amt festklammert, aber mal sehen, ob das wirklich nochmal was wird. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass kaum jemand hat für möglich gehalten, dass ein vorbestrafter, abgewählter, auch Verschwörungstheoretiker, der ja immer seine Wahl 2020 als gestohlen bezeichnet hat, dass so jemand wieder ins Weiße Haus kommt, dass die Amerikaner bewusst so jemanden noch einmal wählen. Und ja, vielleicht waren wir alle zu naiv, denn die Realität hat ein Jahr des Besseren belehrt, muss man so sagen.
Ja, und jetzt könnte man ja sagen, okay, die Amerikaner und Amerikanerinnen haben sich die Suppe selbst eingelöffelt. Die haben ihn ja gewählt, jetzt müssen sie eben auch damit leben. Aber so einfach ist das ja nicht, denn auch wir bekommen davon etwas mit, beziehungsweise auch wir sind davon in irgendeiner Weise ja auch betroffen. Ich möchte gerne die nächsten 40 Minuten ungefähr mit dir nutzen, um die letzten Ereignisse der Jahre/Jahrzehnte einfach mal zu nutzen, um zu schauen, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen, wo wir eigentlich hingekommen sind? In Deutschland wird ja häufig 2015 als das Wendejahr bezeichnet, in dem eben auch gerade die AfD besonders viel Aufschwung bekommen hat. Dadurch, dass wir 2015 eben weltweit mit großen Fluchtbewegungen zu tun hatten und eben auch hier in Deutschland das zu einer Herausforderung wurde, von der sich dann viele Menschen anscheinend ja doch auch überfordert gefühlt haben. Ne? Und ihr sagt aber, nee, Momentchen mal, wir müssen eigentlich noch viel, viel weiter zurückspulen. Und ihr redet da von Economist, der eben die Finanzkrise 2007, 2008 als einen entscheidenden Punkt gekennzeichnet hat. Warum? Was ist in der Finanzkrise 2008 passiert?
Ja, du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Man fragt sich ja manchmal, wie sind wir in den Schlamassel reingeraten? Ne? Auch diese Politikverdrossenheit, ein Wort, was man eigentlich nicht mehr hören kann, weil es uns schon so lange begleitet. Ja? Politikverdrossenheit, Frustration. Wir hatten ja mal auch eine Debatte über Nichtwähler, warum Menschen nicht wählen. Und dann kommen die Protestwähler und die Wutbürger. Also das heißt, das begleitet uns schon so lange. Die Finanzkrise war, glaube ich, einschneidend, also natürlich für die US-Amerikaner am allermeisten. Wir erinnern uns an den Bankenkollaps und so weiter. Und dass gerade die Amerikaner, die sehr abhängig sind von Privatersparten, die eben kaum ein staatliches soziales Netz haben und eben deshalb viel in Aktien und eigenes Erwirtschaftetes setzen für die Rente, wo ja das ganze System komplett zusammengekracht ist. Wir wissen auch nachher, dass diese Wirtschaftskrise natürlich übergeschwappt ist Richtung Europa. Wir hatten in Europa auch die Euro-Krise später. Das heißt, also was wir im Buch beschreiben, ist dieses gebrochene Aufstiegsversprechen oder dieses Versprechen, wenn du dich nur genug anstrengst und eine gute Bildung machst und irgendwie erstmal gute Noten schreibst oder vielleicht einen Uni-Abschluss sogar und einen stetigen Job, dann brauchst du dir eigentlich in deinem Leben keine Sorgen zu machen. Dann steigst du auf und kannst für dich oder deine Kinder, wenn man welche hat, sorgen. Und dass dieses Versprechen eigentlich für moderne westliche Gesellschaften gebrochen wurde im weitesten Sinne. Ich habe jetzt gerade noch mal eine aktuelle Zahl gelesen, dass, glaube ich, 38% der europäischen jungen Leute, also der Gen Z, wohnen zu Hause und irgendwie, dass fast jeder Zweite in ganz Europa Jobs ausübt, die eigentlich unter seiner Qualifikation liegen, also unter der beruflichen Qualifikation, weil man in den Branchen, in denen man vielleicht mal arbeiten wollte, keinen Job gefunden hat. So, nochmal zurück zu der Finanzkrise war sozusagen, glaube ich, für alle sichtbar, das kapitalistische System, in dem wir leben, in der Form funktioniert nicht. Es gab die Einbrüche, es gab die Spätfolgen. Und das ist natürlich nicht an allem schuld, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, und dieses abhandengekommene Aufstiegsversprechen wird natürlich besonders in Ländern wie zum Beispiel Italien, wo Meloni ja regiert, ja auch besonders deutlich, denn da wohnen tatsächlich ja immer noch extrem viele junge Menschen im Elternhaus, weil sie sich was anderes einfach nicht leisten können, ne? Und sind da eben nach wie vor in einer Abhängigkeit oder beziehungsweise es ist schwierig für sie dann ja auch ganz erwachsen zu werden. Und dennoch schreibt ihr ja in eurem Buch, dass diese ideologischen Fronten ja immer weniger zwischen abgehängt und wohlhabend verlaufen. Und in dem Kontext bringt ihr das Beispiel Arizona und vergleicht Arizona mit Ostdeutschland. Das finde ich ganz interessant. Was ist denn in Arizona in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, passiert, damit ihr dazu kommt?
Ich finde das so interessant, dass du dieses Beispiel rausgreifst, weil das für mich als Autorin dieses speziellen Kapitels, in dem das vorkommt, einer der besten sozusagen Reportagetermine war, den ich in den 8 Jahren als Journalistin in den USA hatte. Also ich werde den einfach nie vergessen. So, also ich habe, das war im letzten Wahlkampf 2024 und ich bin nach Arizona geflogen und ich arbeite ja für ein Wirtschaftsmagazin, das Handelsblatt. Das heißt, meine Geschichten müssen auch immer irgendeinen wirtschaftlichen Fokus haben. Und ich wollte eigentlich über die Chipindustrie dort schreiben, die dort total boomt. Es gibt viel Platz, es ist heiß. Das heißt, man kann da jede Menge irgendwie Solarfelder in die Wüste pflastern. Und ich wollte eigentlich über diesen Chipboom schreiben, aber habe natürlich auch über den Wahlkampf dort geschrieben und habe dort ein paar Hardcore, nicht nur Trump-Anhänger, sondern Funktionäre getroffen, also es war halt total interessant. Ich habe dort den Republikaner-Chef von Maricopa County, sagt vielleicht niemandem erstmal was, aber das war der Landkreis, der auch bei diesen Aufständen gegen den Wahlsieg von Joe Biden eine Schlüsselrolle gespielt hat. Also dort wurde das Wahlergebnis angefochten und da wurde weltweit darüber berichtet. Und ich habe diesen Republikaner-Chef getroffen, der halt ein jahrzehntelanger, also wirklich jahrzehntelanger Trump-Unterstützer ist, der aber, wenn man mit ihm spricht, Craig Berland heißt er, der ist ein totaler Weltenbürger, der reist nach Europa, sein Sohn hat in der Ukraine irgendwie kriegsversehrten, sozusagen, also die amputierte Gliedmaßen hatten geholfen, ehrenamtlich. Also es ist jemand, der total weltoffen ist und irgendwie verschiedene Sprachen spricht und man redet mit denen und man redet mit ihm, aber dann sagt dir jemand ins Gesicht, wenn Kamala Harris gewinnt, dann wird sie uns alle in die kommunistische Weltverschwörung stürzen und die Demokraten werden unsere Konten einfrieren. Also er guckt dir in die Augen und ist plötzlich gar nicht mehr von dieser Welt, ja. So, was hat das jetzt mit deiner Frage zu tun? Das ist jetzt lange, aber um mal ein Gefühl dafür zu geben, man sitzt dort als Reporterin und ich habe damals zum ersten Mal verstanden, eigentlich Donald Trump wird wieder gewinnen. Also es wird auf jeden Fall passieren. Und Arizona, was mir auch klar geworden ist, Arizona ist eben ein Bundesstaat, der extrem staatlich gefördert wird. Also Milliarden und Milliarden, Milliarden fließen da rein für grüne Energie, für Chipindustrie, der gleichzeitig total immer moderner wird. Also junge Menschen aus Kalifornien ziehen dahin und der ein Einwanderungsstaat ist. Das heißt, der grenzt an Mexiko und wird also dadurch auch sehr divers. Aber all diese Mühen, also ein Bundesstaat, der eigentlich naturmäßig öde ist, also Wüste, trocken, hartes Klima, leere Landstriche, blüht wirtschaftlich, boomt total, wäre etwas für Ostdeutschland. Ja, wir stellen da jetzt mal 5 Chipfabriken hin, so, und wählt trotzdem Hardcore Trump. So, und was wir halt versucht haben, damit zu beschreiben, ist, wenn man dieses Aufstiegsversprechen in einen Bundesstaat wie Arizona gießt, wie man das auch mit Ostdeutschland macht. Ich komme aus Ostdeutschland, ich weiß noch die ganzen Versprechen, wir ziehen da 5 Fabriken hoch und dann gibt es Arbeitsplätze und alle sind glücklich, dass das nicht automatisch funktioniert. War jetzt eine lange Ausführung, aber dieser Reporting-Trip hat mich total geprägt.
Ich fand nämlich den Vergleich, fand ich tatsächlich auch total prägend, als ich das Buch gelesen habe und dachte mir, ja, da wird wieder an einer weiteren Stelle deutlich, dass man eben durchaus viele Parallelen zwischen Deutschland und die USA doch ziehen kann. Das heißt, was bedeutet das jetzt für Ostdeutschland? Also du als Ostdeutsche, was ziehst du daraus?
Ich habe manchmal so ein Gefühl dazu, also wir erinnern uns noch alle an blühende Landschaften. Der Osten soll erblühen, es wird was aufgebaut. Ich habe manchmal das Gefühl, das wirkt alles so von oben diktiert. Wenn diese Aufbruchsstimmung nicht von den Menschen selbst kommt, dann wird man auch nicht erwarten können, dass Menschen nicht populistisch wählen nach einer Weile. Also ich sympathisiere nicht mit AfD-Wählern. Ich sage auch nicht, dass es irgendeine Rechtfertigung dafür gibt. Und die AfD wurde nun mal in Ostdeutschland zuerst stark. Das ist ja auch ein Fakt, auch wenn sie inzwischen ja eine bundesweit starke Partei ist. Ich glaube aber, dass man abgehängte Regionen, wenn man sie auch als abgehängte Regionen behandelt und ihnen jeden Tag vor Augen führt, wir peppeln euch auf, wir helfen euch, dass das eine Sache nicht ersetzen kann, nämlich dass Leute eine Art Heimatverbundenheit brauchen und einen Stolz auf ihre Region. Und den kann man möglicherweise nicht mit staatlichen Fördermitteln herbeiführen, sondern da braucht es mehr, da braucht es gesellschaftlichen Zusammenhalt, da braucht es gute Kultur, da braucht es Schulen, auf die Menschen stolz sind und vielleicht nicht. Ich bin auch abgewandert mit 18 aus meinem Heimatbundesland MacPom. Leute müssen dort gern wohnen wollen. Und
ja, man, Man muss sich eben auch damit identifizieren wollen. Und apropos Identifikation, kommen wir mal zum Brexit. Denn da haben sich ja Leute eben auch nicht identifiziert. Inwiefern hat denn Trump vom Brexit profitiert?
Ideologisch total. Also wir haben Beispiele gesammelt. Ich weiß nicht, also deinen Hörern wird der Begriff Heritage Foundation ein Begriff sein. Das ist die rechtskonservative Denkfabrik, die unter anderem das Project 2025 mitgeschrieben hat. Diese Blaupause für Trumps Wahlprogramm. Und die Heritage Foundation, die ihren Sitz in Washington hat, die hat zum Beispiel ganz viele Leute in ihren Reihen, die damals den Brexit mit in Großbritannien vorangetrieben haben. Also das heißt, der Brexit war für Trump damals natürlich das Beispiel dafür, dass dieser Euroskeptizismus funktioniert. Ein Mitgliedstaat bricht aus der EU raus. Und ideologisch ist diese Brexit-Idee in die USA getragen worden. So kann man das nennen. Wenn eine Volksbewegung, und das war ja der Brexit am Ende, der ja auch mit Desinformation funktioniert hat, der aber auch mit einer Unzufriedenheit funktioniert hat, die ja durchaus real war, die EU nutzt uns nicht, sondern schadet uns. Und also das bedeutet, dass diese Rezepte, wie man Social Media mäßig damit umgeht, wie man eine Bewegung sammelt, wie man auch einen gewissen Fanatismus erzeugt, dass da natürlich die Trump-Leute von heute sehr stark daraus gelernt haben. Nicht umsonst wird Nigel Farage, einer der Anführer damals, der Brexit-Anführer, bis heute in den USA gefeiert wie nichts Gutes. Also wenn immer ich den da sehe, hat er eine Menschentraube um sich.
Krass. Und das heißt, Trump hat ja generell, und das kann man, glaube ich, festhalten, eine große Abneigung gegen dieses Konstrukt der Europäischen Union, Europa auch insgesamt. Und das hat eben deutlich, also der Brexit hat eben deutlich gemacht, dass man dieses Konstrukt durchaus insgesamt ja einen Schaden zufügen kann, dass man es zerstören kann auf lange Sicht. Was sind denn jetzt Trumps oder generell die nächsten Schritte dieser Bewegung?
Der MAGA-Bewegung in dem Fall, ne? Die ja sozusagen inzwischen sich ja inspirieren lässt von allen möglichen Bewegungen. Also ganz konkret, wir wissen, dass in den USA ja das Abtreibungsrecht vor einigen Jahren oder das bundesweit in der Verfassung verankerte Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Was konkret bedeutet, dass die Bundesstaaten eben eigene Gesetze erlassen können. Und der nächste Schritt eigentlich derselben Aktivisten, die das gekippt haben, der nächste Schritt ist jetzt eigentlich der totale Schutz des Embryos. Also das bedeutet eben auch in vitro künstliche Befruchtung und eigentlich das Abtreibungsrecht komplett kippen. Also im Prinzip die Empfängnis und that's it. Also mehr darf es nicht geben. Ich habe jetzt gerade selbst gelacht, das klingt so lächerlich, aber es ist tatsächlich ein erklärtes Ziel. Also es ist nicht nur irgendwie Fiktion, sondern das wird vorbereitet, das wird jetzt schon über Denkfabriken vorbereitet, es wird jetzt über einzelne Gerichtsurteile schon dran gearbeitet in einzelnen Bundesstaaten und genau diesen Weg haben wir beim Abtreibungsurteil damals auch gesehen, eine jahrzehntelange Vorbereitung, sozusagen eine konzertierte Aktion und das sehen wir quasi im Embryonenschutzrecht jetzt schon. Dann ganz klar, also alles, was Migration, Massenabschiebung angeht. Also Trump hat ja mit El Salvador beispielsweise ein Abkommen geschlossen, um Menschen dorthin abschieben zu können. Das wird ausgeweitet, definitiv. Er wird weitere Staaten finden, wo Menschen abgeschoben werden können. Und ich glaube, ideologisch, die MAGA-Bewegung definiert sich ja selbst einfach als sehr breit inzwischen. Also wir haben Nationalisten, wir haben Isolationisten, wir haben Libertäre. Und ich glaube, das Ziel ist natürlich, diesen Schirm noch breiter zu spannen. Also, dass quasi am Ende so viele Strömungen unter diesem Schirm sind, dass man noch mächtiger wird, um das so zu sagen. Ja.
Und dass diese Macht eben auch über die amerikanischen Grenzen hinaus ausgeweitet wird. Aber wer ist denn tatsächlich das Machtzentrum? Also ist es tatsächlich die USA oder ist es eben ein Nehmen und Geben, auch gerade was so diese absurden Ideen angeht, die du gerade geschildert hast, kommen die teilweise eben auch aus Europa, die dann eben von Trump und seinen Anhängern importiert
werden. Genau, also das Hauptleitthema unseres Buchs ist eben, wie sich diese beiden Bewegungen, also europäische Rechtspopulisten, amerikanische Rechtspopulisten, sich gegenseitig, wie sie sich verschränken, wie sie voneinander lernen. Und ich würde schon sagen, dass Das Machtzentrum dieser sozusagen Rechtsaußenbewegung liegt nach wie vor in den USA. Also der Wahlsieg von Trump war die Initialzündung dafür, dass sich rechtspopulistische Parteien in Europa eigentlich unbesiegbar fühlen. Dass sie einfach für sich glauben, wir sind die Nächsten. Trump hat es vorgemacht in den USA und we are next. So. Das heißt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel AfD-Politiker angucken, die in die USA reisen, das passiert sehr, sehr häufig, dann betrachten die natürlich ihre MAGA-Pendants immer noch als großen Bruder. Die sind auch ziemlich ehrfürchtig. Ja? Also man fährt ins Weiße Haus oder man hat einen Termin im Außenministerium oder bei Steve Bannon in seiner Bar in Washington. Das sind natürlich...
Ja, ich glaube, das hat man auch gemerkt, als Alice Weidel zum Beispiel das Interview mit Elon Musk hatte über Twitter oder X
damals. Ja, war nicht sehr... Also sie war aufgeregt, ne?
Ja, man hat einfach gemerkt, okay, wow, das ist ja eigentlich eine, ja, man kann sie ja Spitzenpolitikerin nennen, so, die ja so viele Interviews auch gibt, so häufig vor der Kamera sitzt und so weiter. Und trotzdem hat da vielleicht auch ihr eigener Fankult in dem Moment irgendwie hat sie erschlagen und sie war ziemlich baff von dieser
Situation. Hast du so schön gerade beschrieben, genau, sie hat so ein bisschen gefangirlt, ne? Also so hat man einfach gemerkt und... Das sehe ich, also habe ich in Washington auch viel gesehen, wenn AfD-Politiker nach Washington kamen, dass die natürlich irgendwie mit so einer Ehrfurcht behaftet sind. Aber man darf nicht unterschätzen, was europäische Rechtspopulisten wiederum für die amerikanischen Pendants bedeuten. Denn am Ende hat Trump auch ganz viel aus Europa kopiert. Also über den Brexit haben wir schon gesprochen. Bei Ungarn sehen wir dieses Playbook. Also Trump geht ja ganz hart gegen Medien vor, gegen private Medien, aber auch gegen öffentlich-rechtliche. Und da ist ganz klar das Vorbild Ungarn. Wir sehen natürlich auch, dass ja genau, mein Haus hier. Wir sehen natürlich auch, dass die Einwanderungsthematik in Europa, die wird von den Amerikanern ständig angeführt. Ja? Also Trump hat selbst Videoclips verwendet von Migranten, die nach Europa geströmt sind und hat diese Clips für seine eigene Kampagne verwendet. Also man versucht durchaus auch zu mobilisieren mit europäischen Beispielen.
Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Das war ein Punkt, den ich durch euer schönes Buch tatsächlich gelernt habe, dass Trump 2016 zum ersten Mal, also als er das erste Mal kandidiert hat, mit Bildern von Fluchtbewegungen in und aus Europa geworben hat. Wussten die Amerikaner das? Also hat er das offengelegt, dass es Europa ist? Oder hat er einfach, also war es wirklich tatsächlich so, dass er gesagt hat, so, das sind jetzt die USA?
Nee, also die wussten es insofern, damals war er noch Twitter, war er noch auf Twitter aktiv und er hat das dann damals auch deklariert und hat, glaube ich, sogar zwischendurch Angela Merkel direkt kritisiert, das, was diese Frau zulässt, das lassen wir nicht zu. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn es um ganz normale Wahlkampfclips geht, da wird kein Unterschied gemacht. Also da sieht man ja auch, das Weiße Haus hat auch, glaube ich, Videos, hat gesagt, aus Südafrika, da findet ein weißer Genozid statt und dann waren das irgendwie Bilder aus, ich weiß gar nicht, aus dem Kongo oder, also da wird es nicht so genau genommen mit der Geografie.
Total. Du hast gerade schon Ungarn angesprochen. Ungarn finde ich wahnsinnig spannend, denn Ungarn wird ja vom Europäischen Gerichtshof regelmäßig verurteilt, weil sie eben... so gewalttätig an ihren Grenzen zu Serbien und Kroatien sind mit Stacheldrahtzaun und dass da eben Menschenrechtsorganisationen regelmäßig sagen, das, was da passiert, das funktioniert so nicht, das entspricht nicht unseren Werten und ihr fahrt hier den Einsatz von roher Gewalt etwas zu doll. Hat sich da im Prinzip Trump von Ungarn inspirieren lassen, dass er eben mit dieser Legitimität jetzt eben auch ICE dementsprechend vorgehen lässt, dass er eben sagt, okay, in Ungarn wird es ja auch eigentlich geduldet, im Prinzip, weil auch wenn ich mir die deutschen Medien hier angucke, so häufig sprechen wir jetzt nicht darüber, was an Ungarns Grenzen passiert.
Das ist mir auch aufgefallen, ich bin ja gerade seit ein paar Wochen wieder zurückgezogen und mir ist auch aufgefallen, dass dieses ganze Migrationsthema, also das spielt noch doll eine Rolle hier, wenn es irgendeine Gewalttat gibt oder so und dann gibt es sofort die Kommentare. Aber was sozusagen das europäische Migrationsthema angeht, ist mir aufgefallen. Also bei dem Migrationsthema muss man sagen, glaube ich, findet in den USA ziemlich viel abgekoppelt von Europa inzwischen statt, aus dem einfachen Grund, dass das Thema geschlossene Grenze und Massenabschiebung eines der wichtigsten Motive von Donald Trump auch schon in der letzten Präsidentschaft war. Also das ist so in ihm verinnerlicht und er hat eben auch Berater an Bord und auch Verantwortlichen, Kristi Noem, Heimatschutzministerin, Tom Homan, der Grenzzar, den ich auch mehrfach live gesehen habe und der rhetorisch kein Blatt vor den Mund nimmt. Stephen Miller, auch ein Mitautor des Project 2025 und der sozusagen, also dieses ganze Thema Massenabschiebung und Einwanderung ist eigentlich das Kernstück der aktuellen Trump-Administration. Ich glaube, dass man das Thema Einwanderung, was Europa angeht, eher benutzt, um Druck auf europäische Verhandlungspartner auszuüben. Im Sinne von, wenn man sich mit ihnen trifft, wenn es um die Handelsgespräche geht oder um internationale Gipfel, dann sind Trump-Leute im Prinzip die Ersten, die den Europäern zu verstehen geben, naja, bringt mal erstmal eure Probleme da an der Grenze, kriegt die erstmal in den Griff und dann können wir weiterreden. Also es wird natürlich sehr benutzt, auch im diplomatischen Austausch, um auch Europa so zu framen, dass Europa die Kontrolle über die Grenzen verloren hat. Was natürlich auch ein Großteil der Bevölkerung in Europa so sieht, das muss man ja. Und in dem Moment findet wieder eine Verbindung statt. Also die Trump-Magers und die Europäer, die eben den Grenzschutz komplett außer Kontrolle sehen, gehen an der Stelle auch wieder so eine Verschränkung ein.
Ja, beziehungsweise was man an dieser Stelle ja auch tatsächlich festhalten kann, ist, dass wir der Abschiebungsdebatte durch ICE aktuell mehr Aufmerksamkeit, also der Abschiebungsdebatte in den USA, mehr Aufmerksamkeit geben als unseren eigenen Herausforderungen, die wir hierzulande haben, eben. Wie können wirklich menschenwürdige Rückführungen stattfinden? Wer darf bleiben? Wer sollte gehen? Also, dass wir uns damit tatsächlich ja besser auseinandersetzen und konstruktiver mit den eigenen Herausforderungen.
Diese Bilder sind halt auch echt krass. Also ich meine, wenn wir sie sehen, und das sind ja nicht irgendwelche KI-generierten Bilder, sondern ja, ging jetzt gerade wieder letzte Woche, dieses Bild wurde, glaube ich, eine Kita-Erzieherin aus der Kita gezogen vor den Kindern. Und da muss man auch ganz klar sagen, als ich am Anfang der Trump-Präsidentschaft über dieses Thema geschrieben habe, also muss man auch wieder, auch wir alle als informierte Öffentlichkeit, wir dürfen uns auch echt auf nichts mehr verlassen, was öffentlich bekundet wird. Also ganz am Anfang hat Trump ja jede Menge Dekrete erlassen, wie er mit Abschiebungen umgeht. Aber es wurde immer als rote Linie, also es hieß immer, dass ICE-Beamte vor Schulen oder Kirchen oder Supermärkten stehen können, aber sie dürfen es nicht betreten. Und das war ganz klar. Also es ist eine Vorschrift und das machen die nicht. Und das heißt, es wurde, das wirkte auch ein bisschen beruhigend. Also ich habe dann darüber geschrieben, ich habe gesagt, okay, er zieht jetzt alle Register und an der Grenze und so weiter. Aber die ICE-Beamten sind sozusagen passiver.
Sie haben auch Grenzen.
Ja. Und das ist ja komplett, also ich meine, es gibt keine Grenzen mehr, was das angeht. Die dürfen alles.
Ja, wie wird das denn von der Bevölkerung aufgenommen? Denn also hier in Deutschland, wenn wir diese Videos sehen, dann ist ja oder wird uns relativ schnell klar, dass Trump da eher einen Krieg gegen den kleinen Mann führt oder beziehungsweise gegen die kleine Kita-Erzieherin, Mitarbeiterin, die ja wahrscheinlich jetzt nicht hochkriminell ist, also um die es eben nicht in Sicherheitsthematiken geht, sage ich mal, sondern wo es quasi einfach nur darum geht, möglichst viel Lärm zu machen und möglichst viele Menschen einzuschüchtern. Aber die Menschen, die ja im Zweifel ja tatsächlich kriminell sind, so, die kriegt er ja gar nicht.
Ich verstehe den Gedanken. Also ich glaube, also es gibt sozusagen zwei Dinge, die gleichzeitig wahr sein können in dem Fall. Die eine Sache ist, also die USA haben seit Jahrzehnten ein wirklich, wirklich großes Problem mit illegaler Migration. Und das sage ich nicht als jemand, der diese Massenabschiebung in irgendeiner Art und Weise, also wie sie passieren, auch auf menschenentwürdigende Art und Weise verteidigen würde. Das würde ich nie tun. Aber zum Beispiel dieser Reporting-Trip nach Arizona, den ich vorhin beschrieben habe, das war auch augenöffnend wieder für mich. Ich habe da mit ganz vielen, mit kleineren Geschäftsinhabern, mit Demokraten, mit linken Wählern gesprochen. Und jeder, wirklich jeder hat mir ins Gesicht gesagt, als allererstes, unser größtes Problem ist die illegale Migration. Also das kommt nicht nur von rechter Seite in den USA, das wird nicht nur instrumentalisiert. Das heißt, es musste was passieren. Und das Problem ist, dass die Demokraten und Republikaner in den USA jahrzehntelang eine wirklich gesunde Einwanderungsreform verschleppt haben. Keiner hatte richtig Bock, sich dran zu setzen. Keiner wollte, und jetzt kommt Trump und kann sozusagen mit einer teilweise Gesetzlosigkeit genau das machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich, das ist ja wie so eine Art öffentlicher Schauprozess manchmal auch, ja, also deine Kita, eine Kindergärtnerin aus der Kita ziehen. Lange Rede, es geht darum, dass, ich glaube schon, dass er ein paar Kriminelle auch kriegt Und die Südgrenze ist dicht. Das ist erstmal, also die Südgrenze ist jetzt ein sichererer Ort. Aber das Traurige und Schlimme und Furchtbare daran ist, dass auf dem Weg dorthin unglaublich viele Menschenrechte verletzt werden und es eben auch viele Menschen trifft, die Steuern zahlen in den USA, die irgendwie die Industrie dort am Laufen halten, die Wirtschaft am Laufen halten und die dieses Einwanderungsland USA natürlich aushöhlen. Also indem man sie abschiebt.
Genau, ja. Genau, also wir haben da de facto eine Gleichzeitigkeit, ja. Aber über die Art und Weise, also dass darüber, die auf jeden Fall brutal ist. Ich glaube, da sind sich die meisten Menschen auf jeden Fall einig. Mich würde noch interessieren, also wenn wir gerade über die MAGA-Bewegung sprechen, die setzen ja auch im Sinne der Zuwanderung eben eher auf Isolation und sie wollen am liebsten an allen vier Enden einmal eine Mauer hochziehen, um sich eben möglichst gut zu isolieren, damit niemand mehr rein kann im Zweifel. Und Nationalismus ist eben auch ein ganz großes Thema. Warum interessiert es die eigentlich so sehr, was zum Beispiel in Europa abgeht?
Also für viele Anhänger der Trump-Bewegung oder der MAGA-Bewegung des innersten Kreises ist Europa, also wir müssen ja erstmal auch uns nochmal vergegenwärtigen, dass die meisten Amerikaner auch einen europäischen Einwanderungshintergrund haben. Ja, Europa ist für viele noch eine zweite Heimat.
Das hat Merz ja auch eindrucksvoll deutlich gemacht, als er die Geburtsurkunde des Urgroßvaters von Trump mitgebracht hat.
Ja. So, ne? Also wir alle wissen, dass dieses Wort transatlantische Beziehung klingt immer so ein bisschen langweilig und staatstragend, aber das ist natürlich echt ein Ding. Also Amerika und Europa verbindet einfach kulturell deutlich mehr als Amerika und China und Europa und China. Und es ist so. Also das so. Aber da geht es halt noch um sehr viel mehr. Europa ist eben auch, also Marco Rubio hat vor einiger Zeit mal bei der rechtskonservativen Podcasterin Megyn Kelly gesagt, es ist eigentlich für ihn gar nicht so schlimm, wenn wir in einer multipolaren Welt leben. Wir haben die USA, wir haben China und wir haben Russland, das wir in Schach halten müssen militärisch. Und was kann man da aufzählen und nicht vor Europa? Warum? Weil man Europa eben auch als Konkurrent betrachtet wirtschaftlich, nicht nur als Partner. Und was für die Amerikaner total wichtig ist, wie Europa die großen Tech-Konzerne behandelt. Also wir wissen, dass Europa eben hohe Steuern erheben will, Strafgelder für Verstoß gegen Hate Speech und so weiter. Das hassen die Amerikaner, das wollen die überhaupt nicht. Und deswegen ist eben Europa nicht nur der Partner, sondern eben auch ein Rivale. Und deswegen ist das Interesse groß. Man will auch dieses europäische Unionsgebilde schwächen, weil man lieber mit den einzelnen Ländern verhandeln will. Und deswegen ist es nicht egal, weil wir eben auch wirtschaftlich verbunden sind und ideologisch.
Und gerade mit Ungarn will Trump oder will die MAGA-Bewegung eben besonders eng verbündeln oder beziehungsweise verbanden und eben da die Beziehungen stärken. Jetzt habt ihr geschrieben, dass Ungarn der EU-Staat mit den höchsten Investitionen aus China ist. Und China ist Trump ja eher ein Dorn im Auge. Wie passt das zusammen?
Ja, gar nicht. Also das ist ein total guter Punkt, weil Viktor Orban war jetzt gerade im Weißen Haus. Das heißt, er bekommt natürlich noch diesen Gefallen des Ritterschlags von Trump. Ja? Also beide sind auch befreundet. Sie nennen sich Freunde. Und was wir auch wissen, ist, dass Donald Trump eben persönliche Freundschaften manchmal wichtiger findet als das Kleingedruckte. Also sprich Ungarn lässt sich teilweise von China kaufen. Hinter den Kulissen ist aber da durchaus einiges zugange. Also die amerikanische Regierung ist nicht happy damit, dass Ungarn eben chinesische Investoren so stark reinlässt. Die wollen ja eigentlich, dass sich Europa von China diversifiziert. Aber eben für diesen gemeinsamen Schulterschluss, die beiden, der MEGA, also der Make Europe Great Again Mann und der MAGA, Make America Great Again, stehen gemeinsam vor der Kamera und zeigen der Welt, dass eben MAGA und MEGA die Welt übernehmen, so in der Art. Das ist im Zweifelsfall wichtiger als diese Sachpolitik, wenn es um Symbolik angeht und um Anhängermobilisierung. Was nicht heißt, dass es egal ist. Ich glaube, da wird es noch Konfliktpotenzial geben. Das wird aber im Moment nicht öffentlich ausgetragen, einfach weil man diesen Schulterschluss zu wichtig findet.
Denn wir haben ja eigentlich schon im Fall von Elon Musk gesehen, dass Donald Trump jetzt nicht wahnsinnig gut ist, andere, in Anführungszeichen, starke Männer, laute Männer wohl eher, neben sich zu dulden.
Oha. Ja, aber er mag aber auch starke Männer. Also, diese Definition starke Männer. Also, er mag zum Beispiel Friedrich Merz deswegen, weil Friedrich Merz groß ist. Also, das wissen wir von seinem Umfeld. Also, das ist Sina gleichbedeutend mit Power. Also, sagen wir mal so, sie dürfen nicht. Er bewundert schon Männer, die, von denen er denkt, dass sie mit ihm auf Augenhöhe sind. So.
Mhm. Okay.
Und ja, Stamina haben. Donald Trump sagt ja gerne Stamina.
Mhm. Lass uns noch mal weiter in dieses Beispiel Ungarn reingehen. Also Ungarn hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2035 eine sich selbst erhaltende Bevölkerung zu haben. Das heißt, das beschreibt ihr in eurem Buch, dass die Geburtenrate von mindestens 2,1 Kindern pro Frau das Ziel ist und die Sterbefälle ohne Zuwanderung so eben ausgeglichen werden. Das heißt, sie wollen die Geburtenrate ankurbeln. Derzeit liegt die Geburtenrate in Ungarn noch bei 1,38. Das heißt, da wäre noch einiges zu tun. 1,38, Ziel 2,1. Ne? Auch immer fand ich diese Zahlen ja oder diese Zieldefinition in Komma stellen.
Ja, 2,1 Kinder.
Das heißt, du hast ja gerade schon diese Embryo-Strategie oder Mission angeteasert, die in den USA verfolgt werden. Was guckt sich Trump denn da genau ab?
Trump musste auf dieses ganze Thema Geburtensteigerung erstmal gestupst werden, also so wie er auch zum Abtreibungsthema eigentlich getragen werden musste. Ihm haben, also das evangelikale Lager und Anti-Abtreibungsaktivisten haben in ihm jemand gefunden, der diese Ziele ja umgesetzt hat und zwar sehr erfolgreich. Also unter seinem Supreme Court wurde das Abtreibungsrecht eben gekippt. Was das Geburtenthema angeht, das ist ein total spannendes, also wir haben ein Kapitel dazu, das nennt sich Keine Kinder kriegen ist keine Option. Das ist ein Zitat von J.D. Vance und es geht darum, dass eigentlich unsere westlichen Industriegesellschaften ja alle unter einem Geburtenmangel leiden, so muss man es sagen. Und auch die Sozialsysteme ja nicht ausgelegt sind dafür, dass Menschen eben weniger als 2,1 Kinder bekommen. Wenn wir uns das deutsche Rentensystem angucken, da muss ich dir nichts erzählen, das hast du 100-mal sehr, sehr gut erklärt.
Das heißt, man kann durchaus festhalten, dass dieses Thema durchaus den Wohlstand im Westen bedroht. Das ist ja
absolut. Und eine Hauptthese unseres Buchs ist eben, dass die Parteien der Mitte und auch das linke politische Lager dieses Thema, die haben es zwar versucht anzugehen, auch mit jeder Menge Förderpolitik, wie wir es hier in Deutschland sehen, aber eigentlich, wie wir es in den USA sehen, kommt jetzt das rechtskonservative Lager und besetzt dieses Thema komplett neu. Und zwar teilweise öffentlich ziemlich erfolgreich. Also sie kommen eben und gerieren sich nun als Retter unserer westlichen Gesellschaft, die eben die Kernfamilie retten wird und dass wieder alle viele Kinder kriegen. Teilweise gar nicht so altmodisch reaktionär, wie man es jetzt denken würde, also dass die Tradwife da jetzt irgendwie 5 Kinder kriegen muss. Es geht durchaus auch, also Donald Trump selbst hat eine Babyprämie ins Spiel gebracht und will arbeitende Frauen unterstützen und so weiter. Also das ist schon ein bisschen modernisiert, das Ganze. Aber es ist natürlich, sie wollen natürlich jetzt im linken Lager noch ein Thema klauen, ja? Also um eben zu mobilisieren und Familien sind ein wahnsinnig wichtiger Wählerfaktor, das wissen wir auch in Europa. Also wer Familien auf seiner Seite hat, gewinnt hoffentlich auch die Wahl. Aber es steckt eben mehr dahinter als nur, wir wollen die Familie retten oder wir wollen irgendwie Religion zurückholen, sondern es geht schlichtweg um harte Wirtschaftspolitik dabei. Mhm. Also überleben unsere westlichen Industriegesellschaften mit dem Modell, was wir jetzt haben.
Also ich finde, also ich muss tatsächlich sagen, dass diese Strategie oder ja doch diese Strategie, das Thema Familie zu besetzen, wahnsinnig smart ist, denn das macht allen anderen Parteien es unglaublich schwer, eine moderne Familienpolitik zu führen, ohne genau dasselbe zu machen wie sie. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Ungarn anschauen, da ist es so, wer 3 Kinder hat, bekommt 30.000 Euro Zuschuss für ein Eigenheim. Frauen mit 4 oder mehr Kindern sind lebenslang von der Einkommenssteuer befreit. Wenn wir jetzt hier in, keine Ahnung, Hamburg oder auch irgendein Dorf in Ostdeutschland oder auch in Süddeutschland, ganz egal wo, Menschen fragen würden, hey, wie fändet ihr das? Wir müssen mehr für die Familien in diesem Land machen. Unser Vorschlag ist es, Familien oder Frauen mit mehr Kindern von der Einkommenssteuer zu befreien, um sie zu entlasten. Oder eben damit die Wohnraumdebatte gelöst wird, bekommen Familien mit vielen Kindern einen Zuschuss von mehreren 10.000 Euro. Da würde doch niemand erstmal sagen, nee, keinen Bock drauf. Dann würden die meisten erstmal sagen, danke, endlich tut jemand etwas für Familien. So, you got me, ich höre euch jetzt erstmal zu. Und damit wird ja allen anderen Parteien so dermaßen ein Knüppel zwischen die Füße geschmissen, dass sie ja echt aufpassen müssen oder beziehungsweise dass die Frage im Raum steht, was können wir dem denn jetzt entgegenstellen?
Ja, also alles, was du sagst, unterschreibe ich 100%, was zur Wahrheit auch dazu gehört, ist, dass genau diese Politiken in Ungarn ja bislang nicht geholfen haben. Also diese Zahl 1,38, die ist, glaube ich, seit Erscheinen des Buchs nochmal gesunken. Also die Geburtenrate sinkt in Ungarn, anstatt dass sie steigt. Das Problem ist nur das, was du gerade beschrieben hast. In dem Moment, in dem so eine Partei wie die US-Demokraten eine Partei wie die Linke oder die Grünen, die irgendwie jahrelang gesagt haben, Ehegattensplitting abschaffen und mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt und so weiter, dass die plötzlich natürlich als Familienverhinderer dastehen.
Genau.
Also als jemand, der eigentlich nicht eben für die Rechte der Familie kämpft. Also ne, wenn man das mal jetzt so denkt, also die Frau soll alles machen und soll jetzt irgendwie alles vereinbaren, aber keiner kann mit irgendwie einer Vollzeitstelle noch vier Kinder oder die wenigsten von uns können das machen. Und dann kommen halt Rechtskonservative, also ganz stark sehe ich da natürlich auch J.D. Vance, der mit seiner Vorzeigefamilie, ja, also indischstämmige Frau, drei kleine Kinder, wenn die da irgendwie in die Air Force 2 steigen, da schmelzen natürlich die Herzen der Anhänger, wenn die da die drei kleinen Kinder hinterher dackeln sehen. Plötzlich wirken, also zumindest in den USA, die Rechtskonservativen als die wahren Verfechter der Familieninteressen. Mhm. Und also auch gesellschaftspolitisch und auch finanziell. Und das ist natürlich echt ein Shift, der da gerade stattfindet.
Mhm. Aber das habe ich immer noch nicht verstanden, muss ich sagen. Also inwiefern ist J.D. Vance Familie denn eine Vorzeigefamilie, wenn seine Frau indische Wurzeln hat? Bei Donald Trump und Melania kann man ja immer noch sagen, okay, keine Ahnung, die ist jetzt trotzdem weiß. So, wenn man jetzt diesem Narrativ folgen möchte. Aber bei seiner Frau kann man natürlich die indischen Wurzeln nicht mehr übersehen. Inwiefern gelingt ihm das irgendwie, das irgendwie so ausblenden zu lassen? Das ist ja total spannend.
Also bei J.D. Vance ist dieses, also wer noch mal Lust hat, Hillbilly Elegy zu lesen, ich weiß, wir haben es alle vor ein paar Jahren gelesen, aber ich habe es jetzt noch mal sozusagen unter diesen neuen Vorzeichen, dass er Vizepräsident ist, gelesen.
Und der Film ist auch großartig.
Der Film ist großartig, aber eigentlich muss man diese Geschichte, wir wissen, ne, Geschichte einer drogenabhängigen Mutter und so weiter, er ist bei seiner Oma aufgewachsen, aber eigentlich ist es ein Buch darüber, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Und dass eben unsere Gesellschaften eine Lücke haben mit Familien, die eben nicht in diesem, also so wie er es beschreibt, ja, ist jetzt nicht meine Ansicht, aber dass es eine Lücke gibt, wenn die Familie, wie wir sie aus dem Bilderbuch kennen, eben nicht existiert oder auseinanderbricht. So. Was jetzt das Thema Race angeht oder Racism allgemein, indischstämmige Frau, da ist auch bei den US-Republikanern, so radikal sie oft auftreten, nicht alle schwarz und weiß. Wir wissen, dass Donald Trump bei welchen beiden Bevölkerungsgruppen am meisten Zuwächse gehabt hat, bei den jungen Schwarzen und bei Latinos. Das heißt, es ist einfach nicht immer so leicht zu sagen, er ist der Oberrassist und die USA sollen weiß sein. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, natürlich in ganz vielen seiner Politiken veranlagt, aber es ist eben, es geht eben auch ganz, ganz viel darum, ja, am Ende dieser Leistungsträgergedanken, Migranten, die Leistungsträger einer Gesellschaft sind. Und deswegen wird eine Usha Vance, also die Frau von J.D. Vance, die irgendwie Professorin war und die irgendwie drei Kinder großgezogen hat und die aus einer ziemlich wohlhabenden Familie kommt, fällt eben nicht in das Raster, dass Republikaner sie rassistisch irgendwie beschimpfen würden. Und das ist natürlich alles total doppelmoralisch und das ist alles irgendwie widersprüchlich, aber in der Realität ist es, wird die Vance-Familie durchaus als Vorzeigefamilie angesehen.
Es ist eben gar nicht so, leider gar nicht mal so einfach, wie man sich das ganz gerne mal erklären möchte. Lass uns nochmal zurück nach Europa. Warum sagen wir denn jetzt nicht, okay, wir haben hier auch Länder zum Beispiel wie Ungarn, die eben eine Trump-ähnliche Politik führen. Warum gibt es insgesamt so wenig Widerspruch aus der Opposition beziehungsweise auch aus den linkeren Lagern?
In Ungarn und in Europa allgemein? In Ungarn haben wir im Moment ja die Lage, dass Orban möglicherweise ja abgewählt werden könnte nächstes Jahr. Das heißt, es gibt einen charismatischen Kandidaten, Gegenkandidaten, der, soweit ich weiß, ja aber eigentlich mal in Orbáns Partei war und dann quasi abtrünnig geworden ist und die Seiten gewechselt hat und jetzt sozusagen ihn von links angreift. Also das heißt, es gibt auch eine Mobilisierung und wir sehen auch in den USA natürlich eine Gegenbewegung zu Trump. Nur unterm Strich, also wenn man sich sozusagen die letzten 10 Jahre anguckt, die letzten 5 Jahre, nicht immer nur von Wahlzyklus zu Wahlzyklus, ist es einfach so, dass auf beiden Seiten des Atlantiks rechtspopulistische Parteien immer und immer und immer stärker wurden. Im Fall von Ungarn gibt es ja im Moment auch die Debatten, ob Orbán sich vielleicht nicht abwählen lässt, ob er da irgendwelche Verfassungstricks findet und so weiter. Es ist ja nichts mehr ausgeschlossen. Aber wir sehen natürlich auch eine Mobilisierung gegen rechtspopulistische Regierung. Die Frage ist nur, wie stark diese sein können in einem Land wie Ungarn, wo wir natürlich weitgehend keine freien Medien mehr haben, wo das Versammlungsrecht enorm eingeschränkt wurde. Das heißt, die Frage ist ja auch immer, wie stark eine Gegenbewegung sein kann, wenn sie ihre Rechte nicht mehr ausüben kann.
Ja, und in Europa insgesamt, weil man kann ja auch einfach als Europa, jetzt ganz naiv gesprochen, sagen, das, was Trump will, das kann er bei sich ja machen, aber dem wollen wir uns nicht beugen. Wir sind in Europa stark. Wir haben, ihr schreibt es in eurem Buch, 400 Millionen Konsumentinnen im europäischen Raum. Das heißt, wir können eben auch eine eigene starke Wirtschaftskraft sein, einfach aufgrund der Menge an Konsumentinnen, die wir hier ja haben. Wir brauchen die USA nicht. Warum geht das nicht?
Also, was heißt hier leider? Ich liebe halt die USA. Meine Kinder haben beide die amerikanische Staatsbürgerschaft, die sind da geboren. Die USA sind immer noch ein fantastisches Land, aber trotzdem muss ich natürlich sagen, leider können wir nicht, also wir können nicht von den USA unabhängig sein. Und im Sinne von leider, manchmal würde ich mir wünschen, Europa wäre unabhängig von den USA, einfach weil wir, glaube ich, selbst so viel zu bieten haben. Also Europa ist unglaublich vielfältig und meine amerikanischen Freunde sind immer neidisch, wenn sie Urlaubsfotos aus Europa sehen und dass man irgendwie, dass wir ganz viele Sprachen hier vereinen und so weiter. Fakt ist aber, also verteidigungspolitisch können wir frühestens in 5 Jahren ein bisschen selbstständiger werden. Also es geht, du verfolgst die Debatte über die Wehrpflicht, also bis wir irgendwie ein Militär haben, was es auch nur ansatzweise mit dem amerikanischen Militär mithalten kann. Also ich sehe das nicht passieren in meiner Lebenszeit.
Wir haben hier im Podcast mehrfach darüber gesprochen mit Experten und Expertinnen. Das dauert tatsächlich noch ein paar Jahre.
Realistisch. Ja, und wirtschaftlich natürlich auch. Also wir sind ja komplett verflochten mit amerikanischen Konzernen. Ich habe lange dort deutsche Konzerne begleitet, die in Amerika sind. Die würden, wenn der US-Markt wegbricht, könnten die hier auch das Geschäft zumachen in Europa. Aber was es gibt, ist, glaube ich, eine Art neues Bewusstsein dafür. Es gibt Umfragen auf europäischer Ebene, die sozusagen sagen, dass Menschen wieder mehr demokratische Systeme zu schätzen wissen. Also, dass man sich vielleicht daran erinnert, naja, bei allen Fehlern, die unsere Demokratie so hat, ne, kollabiertes Aufstiegsversprechen, teilweise Kontrollverlust an der irregulären Migration, dass trotzdem aber das demokratische System etwas ist, wenn wir halt das sehen, was in den USA passiert, dass die Alternative wahrscheinlich nicht gut aussieht. Und dass es ein neues Bewusstsein dafür gibt, vielleicht. Also es sagen zumindest Umfragen, dass sozusagen der Rückhalt für demokratische Systeme an sich in Europa zunimmt, gleichzeitig aber Wahlsiege von Rechtspopulisten zunehmen, was ja auch interessant ist, ne?
Ja, ich glaube, diese Wahlsiege von Rechtspopulisten, und wir werden es in den nächsten Jahren sehen, kommen natürlich auch einfach daher, dass unsere Politik auch in Deutschland, unsere Bundesregierung jetzt einfach extrem beschäftigt damit ist, sich eben zum Beispiel um die Außenpolitik zu kümmern, um die eigene Verteidigungsfähigkeit, um darum, dass wir wirtschaftlich nicht absickern, sondern eben halbwegs stabil sein, auch wenn wir jetzt kein Wirtschaftswachstum in dem Sinne generieren können, aber dass es einfach vielleicht zumindest plus minus null bleibt, ne? Das wäre ja auch schon etwas. Und die Herausforderung ist jetzt einfach, den Menschen da draußen klarzumachen, dass diese Themen aktuell so viele Ressourcen bündeln und so viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, dass es deswegen schwierig ist, sich noch um die anderen Themen, die natürlich genauso wichtig sind, Stichwort Bildung, Familie, Wohnungsmarkt und so weiter, zu kümmern. Ne? Oh, Annette, ich danke dir für deine Zeit. Also es hat einfach deutlich gemacht, das, was du gesagt hast, das Thema ist nicht so leicht, wie wir uns das manchmal erhoffen, sondern es ist wahnsinnig komplex. Die USA ist kein Schwarz-Weiß-Land, sondern es ist eben ein vielschichtiges Land, wo eben auch viele Debatten im Graubereich geführt werden. Und ich danke dir sehr, dass du das heute mal wieder zum Ausdruck gebracht hast und uns mitgenommen hast. Ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes.
Super, und danke, dass ich mit dir diese Graubereiche exploren kann. Das ist super wichtig in diesen Zeiten.
Sehr cool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine sweete Bewertung. Und ansonsten sage ich mal bis nächste Woche. Ciao.